Einen schönen guten Nachmittag wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung. Heute geht es weiter in unserer Reihe über die Theologie des Leibes. Wir widmen uns mittlerweile in der 14. Folge der Lehre des heiligen Papstes Johannes Paul II. Zum Thema Mensch. Der Papst hat bereits zu Anfang seiner Amtszeit insgesamt 133 öffentliche Katechesen dem christlichen Menschenbild gewidmet, mit dem Schwerpunkt der Mensch als Mann und Frau und als Einheit von Geist, Leib und Seele. Dass Johannes Paul II. Dem Thema schon zu Beginn des Pontifikats gleich so viel Raum eingeräumt hat, das zeigt, wie wichtig dieses Thema ihm war. Man hat Johannes Paul II. Darum nicht umsonst auch den Papst der Familie genannt. Alles, die Geschlechter, auch die Geschlechtlichkeit, die Sexualität, sieht Johannes Paul als sinnvoll angelegt in einem liebevollen Plan Gottes, von dem wir durch die Erbsünde abgewichen sind, und das Heil sieht nach seiner Vision so aus, dass wir diese ursprüngliche Absicht erkennen und wieder in unser Leben hineinholen. Man kann die Lehre des großen Papstes an der philosophisch-theologischen Hochschule Benedikt XVI. Im österreichischen Heiligenkreuz studieren. Und das hat auch Pfarrer Christoph Heinzen getan. Er ist uns zugeschaltet aus Ruppichteroth im Rheinland. Grüß Sie, Pfarrer Heinzen.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Heinzen, Sie starten heute ein neues Thema innerhalb der Theologie des Leibes. Das wird dann um die Ehelosigkeit, um des Himmelreiches Willen gehen. Man vermutet jetzt einmal, Theologie des Leibes geht eher um die Ehe selbst, aber nein, sie hat auch den Ehelosen etwas zu sagen. Sie gehören ja auch dazu.
Genau, das ist ja eigentlich auch mein Thema, was mich ganz persönlich natürlich auch angeht. Und wenn man die Gedanken zur Ehelosigkeit von Johannes Paul liest und dann mehr und mehr erkennt, wie Ehe und Ehelosigkeit aufeinander bezogen, miteinander verknüpft sind, dann muss ich sagen, habe ich selber großen Gewinn daraus gezogen und das erste Mal im tiefsten Sinne so richtig verstanden, was ich da eigentlich lebe und was das für ein Zeichen ist und wie das auf die Ehe bezogen ist. Und ich glaube, Eheleute und Ehelose können aus diesem Gedanken gleichermaßen Gewinn ziehen.
Das heißt, Sie leben auch, seitdem Sie das so immer mehr auch da hineingetaucht sind, auch die Beziehung zu Familien und Ehen nochmal anders als vorher?
Völlig klar, dass das so sein muss. Ja, wenn man das einmal verstanden hat, wie diese Bezogenheit ist, das werden wir heute ein bisschen beginnen und nächstes Mal noch weiter ausführen, und dass das Ganze von der Schöpfung her schon so von Gott gedacht ist, dann ist das etwas, was einem selber im tagtäglichen Leben auch hilft zu erkennen, dass das kein Nebeneinander ist von Familie und Zölibatären, sondern wie wunderbar es ist, diese Berufungen miteinander zu leben. Nicht aneinander vorbei, sondern miteinander, und dass man sich da auch viel Kraft und viel Zeugnis füreinander geben kann.
Mhm. Zunächst einmal, Pfarrer Heinzen, schließen Sie aber nochmal ein Thema ab oder eines der Themen ab, die Sie in der letzten Sendung angesprochen haben schon. Da ging es um die Auferstehung. Nochmal ganz knapp zum Einstieg. Was hat die Auferstehung mit der Theologie des Leibes zu tun? Man müsste ja meinen, dass die Theologie des Leibes ist eher ein Thema, was uns hier auf dieser Erde betrifft.
Ja, das wäre aber nicht gut, wenn das nur allein so wäre, weil die Perspektive der Ewigkeit und die Perspektive der Auferstehung des Fleisches, wie wir das ja auch bekennen als Christen, die muss jetzt immer schon mitgedacht werden. Das ist ein Anliegen von Johannes Paul, nicht nur zurück auf den Anfang, auf die ursprüngliche Berufung, sondern auch immer den Blick in die Zukunft, den Blick in die Ewigkeit, den Blick in das, was uns verheißen ist, auch das, was wir unter Erlösung verstehen dürfen, Erlösung des Leibes, und dass wir das jetzt schon auf eine Art und Weise in unserer Leiblichkeit leben dürfen, wenn auch durch den Sündenfall leider geschwächt, aber mit dem klaren Blick auf das, was in Christus auch Erlösung des Leibes geschehen ist.
Und da setzen Sie jetzt heute wieder an, und so hören wir jetzt zunächst den Vortrag von Pfarrer Christoph Heinzen zum Thema Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II., Teil 14.
Wir beginnen mit Katechese Nummer 72, für die, die das nachlesen wollen oder die mitlesen. Katechese 72, da knüpft Johannes Paul an die Betrachtung der Gedanken des heiligen Apostels Paulus über die Auferstehung des erlösten Leibes in 1 Korinther 15 an. Noch einmal, Paulus stellt den geschichtlichen Menschen nach dem Sündenfall, dem Menschen der Auferstehung gegenüber, den hinfälligen Leib des irdischen Menschen, unseren Leib, dem kraftvollen, verwandelten Leib des Auferstandenen. Den Begriffen verweslich, armselig und schwach stellt Paulus die Begriffe unverweslich, herrlich und stark gegenüber. 1. Korinther 15, 42 und folgende. Im Begriff der Hinfälligkeit des irdischen Leibes steckt nicht nur der Hinweis auf seine Vergänglichkeit, hinfällig im Sinne von wird irgendwann mal nicht mehr existieren, sondern in gleicher Weise auf die Sinnlichkeit des Leibes, das heißt die Fleischlichkeit des Leibes gegenüber dem starken Leib der Auferstehung, den der Mensch von Christus als Erbe erhält, als geistigen Leib, der nicht mehr von Tod und Verwesung bedroht ist, der unverweslich ist und deswegen herrlich und stark. Hier findet sich die Wahrheit einer Vergeistigung des Leibes wieder, die wir beim letzten Mal eingehend betrachtet haben. Eine Vergeistigung des Leibes als Quelle der Unsterblichkeit und Unvergänglichkeit. Paulus sieht die Wirklichkeit der künftigen Auferstehung als eine Art Wiederherstellung des Menschseins. Eine Wiederherstellung des Menschseins. Es geht aber dabei nicht um eine bloße Wiederherstellung des Zustands vor dem Sündenfall, also wieder auf Anfang zurück, wieder ins Paradies, so wie es die ersten Menschen vor dem Sündenfall erfahren haben, in der Weise, wie sie an Gottes Gegenwart und Gottes Allmacht teilhatten, sondern es geht gleichzeitig auch um die Erfüllung des Menschseins, um mehr als das, was damals im Paradies vor dem Sündenfall war. Es wird eine Fülle sein, die auch die Geschichte des Menschen nach dem Sündenfall voraussetzt, die das nicht einfach ausklammert, sondern die auch die unserem jetzigen Menschsein entspricht, zugleich aber im tiefsten Sinne das Geheimnis der Erlösung in sich trägt. Das, was wir in Worten versuchen auszudrücken, ist eine Wirklichkeit, die wir kaum erfassen können. Vergeistigung des Leibes bedeutet dann, dass die Geistigkeit die Herrschaft über die Sinnlichkeit erlangt, während vorher die Begehrlichkeit das Geistige oftmals in der Hand hatte. Sinnlichkeit versteht Paulus als die Summe der Kräfte, die den Menschen fesseln und seine Fähigkeit einschränken, die Wahrheit zu erkennen. Die Fähigkeit einschränken, seinen freien Willen und die wahre Liebe zu leben. Der geistige Leib hingegen, der Leib der Zukunft in der Auferstehung, beinhaltet eine vollkommene Harmonie zwischen den Sinnen und dem menschlichen Geist in Freiheit und Wahrheit. Eine vollkommene Harmonie zwischen dem Sinnlichen und dem Geistigen. Der sinnliche Leib des irdischen Menschen, unser Leib hingegen, wird von diesen Sinnen häufig negativ beeinflusst und zur Begehrlichkeit getrieben. Wir haben ja oft von der dreifachen Begehrlichkeit schon vernommen. Wenn bei dieser Gegenüberstellung vom Leib die Rede ist, meint Johannes Paul immer den ganzen Menschen als Einheit von Leib und Seele. Das lässt sich ja nach unserem christlichen Verständnis auch nicht trennen. Der Mensch ist Einheit von Leib und Seele. Der Mensch kann sich entscheiden, ob er schon jetzt Seele und Leib, diese Einheit, unter den Einfluss des lebensspendenden Geistes setzt und damit den zukünftigen Zustand der Erlösung in gewisser Weise vorwegnimmt und jetzt bereits an der Erlösung Anteil hat, doch etwas sehr Erstrebenswertes und Schönes, denke ich, oder ob sich Seele und Leib, der Leib durch die Seele und die Seele durch den Leib, dem Geist widersetzen, dem Heiligen Geist widersetzen und dadurch die Werke des Fleisches die Oberhand behalten. Und wir eben nicht, zumindest nicht in guter Art und Weise an dem zukünftigen Zustand der Erlösung jetzt schon Anteil haben können. Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, ist aus der Sicht des heiligen Paulus immer mit der Auferstehung verbunden. Man kann den Menschen, wie er jetzt ist, nur denken, wenn man von der Auferstehung her denkt. Insofern die Erlösungstat Christi den Menschen jetzt schon in seiner irdischen Existenz in den Zustand künftiger Erlösung mit hineinnehmen kann. Wenn der Mensch Ja dazu sagt, wenn er versucht, Erleben aus dem Geist zu führen, wenn er das Sinnliche versucht, dem Geistigen zu unterstellen, ein Leben aus dem Geist, dann hat dieser Mensch in seiner als Mensch, also anthropologisch als Mensch, jetzt schon in seiner Existenz Anteil an dieser Erlösungstat Jesu Christi. Soweit noch ein paar letzte Gedanken zu Paulus und seiner Theologie der Auferstehung. Mit der Katechese 73 beginnt Johannes Paul jetzt seine Betrachtungen über die Jungfräulichkeit, das Zölibat und die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, die uns heute und in der kommenden Sendung im Oktober beschäftigen werden. Er schließt in den nun folgenden Katechesen den tiefsten Sinn ehelosen, das heißt zölibatären Lebens auf. Er lässt die ganze Kraft und Würde dieses Lebensstandes erstrahlen. Die Frage der Ganzhingabe an Gott ist für den heiligen Papst tief verwurzelt in der Theologie des Evangeliums über den Leib. Er bezieht sich dabei auf die Aussage des Herrn in Markus 12,25, wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten. Ja, im Gespräch mit den Sadduzäern, wo es um, mit wem bin ich verheiratet, ne, mit diesem Beispiel, was wir die letzten Male uns angeschaut haben, kommt dieser Satz von Jesus, wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten. Es scheint also einen Zustand der zukünftigen Ehelosigkeit zu geben, in dem der Mensch dank seiner ewigen Einheit mit Gott die Fülle der persönlichen Hingabe und die Fülle zwischenmenschlicher Gemeinschaft findet. Die Fülle zwischenmenschlicher Gemeinschaft und die Fülle der persönlichen Hingabe in der Einheit mit Gott auf einer ehelosen Art und Weise. Wenn der Aufruf zur Ehelosigkeit in dieser Welt Gehör findet, so sagt Johannes Paul, dann kann ein solcher Mensch, der diesen Ruf hört und darauf antwortet, sich dafür entscheidet, das vorwegnehmen, was bereits jetzt im Rahmen irdischer Geschichte leben, was jedem Menschen bei der zukünftigen Auferstehung geschenkt wird. Das heißt, jeder Mensch, der jetzt schon jungfräuliche Hingabe an Gott lebt, ist in dieser Welt und für diese Welt ein sichtbares Zeichen der künftigen Auferstehung. Wenn ich einen zölibatär lebenden Menschen, eine Ordensfrau, einen Priester, wen auch immer aus diesem Bereich sehe, erkenne ich in dieser Person, in der Art und Weise der Hingabe an Gott, bereits ein Zeichen für meine künftige Auferstehung, für die künftige Auferstehung jedes einzelnen Menschen. Nicht nur dieses Ehelosleben, sondern auch für meine eigene Auferstehung als jemand, der in der Ehe lebt, als jemand, der diese Berufung nicht lebt. Ein Zeichen für die Auferstehung, die allen Menschen verheißen ist. Diese Gedanken kommen zwar beim Gespräch Jesu mit den Sadduzäern über die Auferstehung nicht vor, jedoch finden wir den Gedanken der Ehelosigkeit im Anschluss an das Gespräch Jesu mit den Pharisäern über die Unauflöslichkeit der Ehe, die wir in ihrer Berufung auf den Anfang in den ersten Sendungen unserer Reihe eingehend erläutert haben. Ja, das Gespräch mit den Pharisäern über die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe, Ehebruch bereits im Herzen, diese ganzen Dinge, ist ja das Gespräch mit den Pharisäern und der Bereich um die Auferstehung, zukünftige Ehe in der Ewigkeit, ist das Gespräch mit den Sadduzäern. Das darf man nicht verwechseln. Nachdem Jesus in Matthäus 19, also mit den Pharisäern, über den Ehebruch gesprochen hat, wir haben das ja ausführlich behandelt in den ersten Teilen, Christus beruft sich auf den Anfang, Christus beruft sich auf das Herz, reagieren die Jünger dann in Matthäus 19,10 auf diese Aussagen Jesu mit den Worten, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Und Jesus gibt ihnen darauf folgende Antwort, die uns ab jetzt eingehend beschäftigen wird, weil in diesen beiden Versen eigentlich die ganze Lehre des heiligen Papstes Johannes Paul über Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen sich wiederfindet und dort zugrunde gelegt wird. Jesus sagt in Matthäus 19, 11 und 12, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an Eunuchen, manche sind von den Menschen dazu gemacht, und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Das ist unser grundlegender Text, auf den wir uns jetzt immer wieder beziehen und berufen. Diese Worte hier sind die Grundlage für alle bekommenden Betrachtungen über Jungfräulichkeit und Ehelosigkeit. Diese Antwort des Herrn ist zunächst einmal eigentlich keine direkte Reaktion auf die Äußerung der Jünger. Es geht nicht um, man soll heiraten oder man soll nicht heiraten. Die Frage der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen steht nicht im Gegensatz zur Ehe. Nicht, weil man nicht heiraten soll, bleiben einige ehelos. Das ist nicht der Grund der Ehelosigkeit, dass man nicht heiraten soll, sondern im Hinblick auf den besonderen Wert, den diese Entscheidung enthält und die jeder persönlich als seine Berufung erkennen und annehmen muss. Dieses Erkennen und Annehmen, dieses persönliche Erkennen und Annehmen als persönliche Berufung, das deutet Jesus mit diesen Worten an, die er sagt, wer das erfassen kann, der erfasse es. Und mit dem Wort, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Darauf kommen wir später nochmal zurück. In den Worten Jesu über die Ehelosigkeit dürfen wir kein Gebot erkennen, das alle Menschen verpflichtet, sondern einen Rat, der nur einige angeht, nämlich diejenigen, die es erfassen können, weil es ihnen gegeben ist. Die sind gemeint mit diesem Wort Jesu, die es erfassen können, weil es ihnen gegeben ist. Was heißt das? Es geht dabei um einen Augenblick der persönlichen Entscheidung und um einen Augenblick der besonderen Gnade. Oder genauer gesagt, ein solcher Mensch empfängt ein Geschenk der Gnade, erlebt einen Gnadenmoment und kann aus dieser Gnade heraus die persönliche Entscheidung zur Ehelosigkeit treffen. Johannes Paul sieht in dieser freien Entscheidung des Menschen zur Ehelosigkeit eine, Zitat, charismatische Ausrichtung auf den eschatologischen Zustand. Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Charismatische Ausrichtung auf den eschatologischen Zustand heißt eigentlich, charismatisch heißt ein Moment der Gnade, ein Gnademoment im Menschen, Charisma ist ja Gnade, ein Gnademoment im Menschen, der ihn dazu bewegt, sich auszurichten auf die zukünftige Auferstehung, auf das Eschaton, das hatten wir auch schon früher mal, also auf das Endzeitliche, auf das Ewige, auf das Überweltliche, auf die Zukunft, auf die Ewigkeit. Ja? Ein Moment der Gnade, der den Menschen befähigt, sich auszurichten auf die Auferstehung, auf das Zukünftige. Das ist diese freie Entscheidung. Der Unterschied besteht darin, dass der eschatologische Zustand allen Menschen gilt, ja, alle Menschen sind zur Auferstehung des Fleisches berufen, während die jetzige charismatische Ausrichtung, also dieser Gnadenmoment, den Menschen erleben in dieser eigenen Berufung, eine Ausnahme für einige Menschen darstellt. Eine Ausnahme im Vergleich zur allgemeinen Berufung des irdischen Menschen zur Ehe, so wie Jesus sie mit seinem Bezug auf den Anfang ja auch immer wieder sehr deutlich darstellt. Gerade weil Jesus die Worte über die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen den Worten vom Anfang folgen lässt, kann man darin eine Art Ausnahme von der allgemein gültigen Lebensregel der Berufung zur Ehe erkennen. Die Ehelosigkeit, Berufung zur Ehelosigkeit als Ausnahme von der allgemein gültigen, in der Schöpfung begründeten, eigentlich für alle Menschen geltenden Berufung zur Ehe. Die Ausnahme von der Regel. Jesus spricht ja hier auch nicht von der Ehelosigkeit im Himmelreich, sondern von der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Der Gedanke der Ehelosigkeit als Vorwegnahme eines kommenden ewigen eschatologischen Zustands ergibt sich aus der Verknüpfung der Gedanken aus dem Pharisäergespräch mit den Ausführungen des Herrn im Sadduzäergespräch über die Auferstehung. Johannes Paul verbindet diese beiden Gespräche, Sadduzäer Auferstehungsgespräch, Pharisäer Gespräch über Ehe und Ehebruch und Ehelosigkeit und fügt so diesen Gedankengang zusammen. Die Ehelosigkeit als Vorwegnahme der kommenden Auferstehung, des kommenden eschatologischen Zustands des Menschen. Johannes Paul II. Geht zunächst dann auf die drei Gruppen von Ehelosen ein, die von Jesus benannt werden. Darin sieht er eine tiefe Verankerung der Berufung zur Ehelosigkeit in der Wirklichkeit des menschlichen Lebens. Jesus möchte sich dadurch einen Weg in die Lebenswelt der Menschen bahnen. Ja, man, wie es so schön heißt, er möchte die Jünger und die Zuhörer dort abholen, wo sie in ihrer Lebensrealität stehen. Der Begriff Eunuch weist auf physische Mängel hin, die eine eheliche Fortpflanzung unmöglich machen. Manch einer mag an dieser Stelle auch an das Buch Eunuchen für das Himmelreich der Theologin Uta Ranke Heinemann erinnert werden, die darin 1988 schon ein vernichtendes Urteil über die kirchliche Sexuallehre fällt und Matthäus 19,12, unsere Hauptzitat, dabei für den Buchtitel benutzt. Leider, so hat es den Eindruck, scheint sie die Katechesen Johannes Pauls nicht eingehend studiert zu haben. Die genannten physischen Mängel liegen bei den ersten beiden Eunuchengruppen vor, die Jesus nennt. Manche sind es von Geburt an, die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, sagt Jesus, manche sind von den Menschen dazu gemacht. Das heißt, ein physischer Mangel, der durch menschliches Eingreifen verursacht wird. In beiden Fällen, von Geburt an oder von Menschen dazu gemacht, geht es um eine erzwungene Lage, die nicht freiwillig angenommen worden ist. Eine Lage, die derjenige, der davon betroffen ist, sich nicht selbst aussuchen konnte, weil es entweder ein Zustand von Geburt an ist oder ein Zustand, der von anderen Menschen erwirkt worden ist. Sie haben ihn zum Eunuchen gemacht. Die ganzen verschiedenen Beispiele, die man dazu bringen kann, würden an dieser Stelle zu weit gehen, weil eigentlich geht es uns ja um die dritte Gruppe. Und die sticht umso mehr heraus, weil sie zwei Aspekte deutlich benennt. Diese dritte Eunuchengruppe wird bestimmt von Freiwilligkeit und Übernatürlichkeit. Freiwillig, weil sie sich selbst zu Eunuchen gemacht haben, übernatürlich, weil sie es um des Himmelreiches willen getan haben. In diesem Zusammenhang darf man nicht außer Acht lassen, dass Jesus zu Menschen in der Tradition des Alten Bundes spricht, denen das Ideal der Ehelosigkeit, des Zölibats, der Jungfräulichkeit völlig unbekannt gewesen ist. Allein körperliche Impotenz, also die Gruppen 1 und 2 der Eunuchen, kamen als Ausnahme von der Ehe in Betracht. In der Überlieferung des Alten Testaments ist kein Platz für die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Im Gegenteil, Jungfräulichkeit wird beweint oder als Unglück betrachtet. Man lese nur mal die Bücher der Richter oder andere Bücher des Alten Testaments. Kein geistlicher Führer des Alten Bundes hat ehelos gelebt oder das als Ideal verkündet. Die Ehe wird vielmehr ausgehend von den Worten Jahwes an Abraham über die zukünftige Fruchtbarkeit des Volkes als Quelle eben dieser Fruchtbarkeit gesehen und damit als Quelle eines Privilegs gegenüber den anderen nicht erwählten Völkern. Ja, also, dass die Verheißung der Fruchtbarkeit des Volkes, die an Abraham ergeht, hängt natürlich eng mit Ehe zusammen und ehelicher Verbundenheit, durch die diese Fruchtbarkeit dann natürlich in der Praxis sich vollzieht. Alles sprach für die Ehe, nicht zuletzt auch die Rede vom Messias als Sohn Davids. Sohnschaft setzt Ehe voraus. Zumindest im Alten Bund war das ja selbstverständlich. Das heißt, die Worte Jesu bringen eine entscheidende Wende um 180 Grad. Als Menschen des Alten Bundes verknüpfen auch die Apostel Eunuchentum zunächst einmal selbstverständlich mit physischen Mängeln, die zur Ehe unfähig machen, mit Impotenz und anderen Dingen, die körperlich gegeben sind. Jesus holt die Jünger dort ab, wo sie stehen, nämlich bei diesem Blick auf Eunuchentum, um sie dann weiterzuführen zu einem Gedanken einer Ehelosigkeit und damit verbunden eines Verzichts auf Fortpflanzung, der freiwillig gewählt und auf die Ewigkeit bezogen ist. Etwas völlig Neues und für die Jünger wohl erstmal äußerst Fremdes, ohne irgendeinen Bezug zu irgendeiner bisherigen Tradition. Also etwas ganz Neues, was Jesus vor 2000 Jahren dort im Gespräch mit den Pharisäern begründet hat. Eine unmittelbare Reaktion der Jünger auf diese Neuheit in der religiösen Verkündigung wird nicht berichtet. Erst später bei Paulus lässt sich eine Rezeption, ein Widerhall dieser neuen Lehre erkennen. Jesus betont die Zweigleisigkeit der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, der bewussten Entscheidung, für diesen Stand im irdischen Leben muss eine überirdische Zielsetzung zukommen. Also das sind die zwei Gleise, ja. Die bewusste, freiwillige Entscheidung um eines überirdischen Zieles, nämlich des immer wieder genannten Himmelreiches Willen. Eine persönliche Entscheidung eines Menschen für die Ehelosigkeit, ohne direkte Verknüpfung mit einer übernatürlichen, eschatologischen, über diese Welt hinausragenden Zielsetzung fällt nicht unter Gruppe 3. Die Jesus meint, sind wirklich die Ehelosen, die sich entscheiden um des Himmelreiches willen und die nicht vielleicht ehelos leben, weil es sich halt so ergeben hat. Die Entscheidung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen hat immer auch mit Verzicht und einem Streben nach Vollkommenheit zu tun. Am großen geistlichen Reichtum der 2000-jährigen Erfahrung der Kirche mit dem Lebensstand der Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen lässt sich die geistliche Fruchtbarkeit dieser Lebensform ganz deutlich ablesen. Seit 2000 Jahren weist dieses Menschsein auf die eschatologische, endzeitliche Jungfräulichkeit des Menschen nach der Auferstehung hin, indem, so rückt es Johannes Paul wortwörtlich aus, die absolute und ewige bräutliche Bedeutung des in der Vereinigung mit Gott verherrlichten Leibes offenbar wird. Indem die absolute und ewige bräutliche Bedeutung des in der Vereinigung mit Gott verherrlichten Leibes offenbar wird. Die Menschen werden in der künftigen Welt nicht mehr heiraten, weil Gott alles in allem sein wird, in Ewigkeit vereinigt mit Gott und vereinigt in der vollkommenen persönlichen Gemeinschaft der Heiligen, der Kirche des Himmels. Die irdische Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ist also ein Zeichen, dass genau auf diese zukünftige Wirklichkeit und Wahrheit verweist. Ein Verweis ist auf diese zukünftige, absolute, wunderbare Vereinigung mit Gott und der wunderbaren, vollkommenen, personalen Gemeinschaft der Heiligen in der Gemeinschaft des Himmels. Und damit ist die Ehelosigkeit ein Zeichen, das tiefster Ausdruck der Kraft und Dynamik des Geheimnisses der Erlösung des Leibes ist. Und es trägt diese Jungfräulichkeit das Siegel der Ähnlichkeit mit Christus, weil es von Christus selbst stammt. Dieses Zeichen nicht irgendwo entstanden ist, sondern weil es von Christus selbst stammt, von ihm ausgeht. Das zeigt das ganze Leben Christi. Ja, es ist er nicht aus der Jungfrau Maria geboren. Ist die Mutterschaft Mariens nicht jungfräulich und entspricht dieser Mutterschaft Mariens und dieser Jungfräulichkeit nicht auch das jungfräuliche Geheimnis des heiligen Josef, der in dieses göttliche Gnadengeschehen hineingenommen wird? Die Erwartung des alten Bundes, der Menschen des Alten Testaments, das Kommen des Messias als Spross Davids aus königlichem Geschlecht und damit aus einer Ehe hervorgehend. Ja, selbstverständlich der Sohn Davids als Spross einer ehelichen Verbindung. Diese Vorstellung, diese Erwartung wird heilsgeschichtlich durchkreuzt von Gott. In der Wirklichkeit und Wahrheit der Empfängnis des Messias aus dem Heiligen Geist und seine Geburt aus der Jungfrau Maria. Wir müssen uns das mal klar machen. Vielleicht feiern wir dieses Jahr Weihnachten noch ein bisschen anders, wenn wir uns das nochmal klar machen. Maria und Josef werden zu ersten Zeugen einer Fruchtbarkeit des Geistes, die im alten Bund völlig unbekannt und auch unverständlich war. Das heißt, schon die Geburt Jesu, das Kind in der Krippe, das Geheimnis von Weihnachten, liegt auf der Linie der Offenbarung der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Auch wenn die Umstände der Ereignisse von Weihnachten den Zeitgenossen außer Maria und Josef verborgen blieben, enthüllte sich diese ganze Wahrheit, als Geschehen mit Jungfräulichkeit und Heiligem Geist, erst später durch die Evangelien von Matthäus und vor allem Lukas, dann den ersten Christen. Die Ehelosigkeit Mariens und Josefs diente der vollkommensten Fruchtbarkeit des Heiligen Geistes. Johannes Paul sagt sogar, dass wir in dieser Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit von Maria und Josef die absolute Fülle der Fruchtbarkeit aus dem Geist, das Geschenk der Fleischwerdung des ewigen Wortes, erkennen dürfen. Maria hatte durch ihre Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen Teil an der übernatürlichen Fruchtbarkeit Gottes. Die Gottesmutterschaft Mariens ist somit eine überreiche Offenbarung der Fruchtbarkeit im Heiligen Geist, dem der Mensch seinen Geist unterwirft, wenn er sich in aller Freiheit für diese Lebensform entscheidet. Das Wissen um die göttliche Mutterschaft der Jungfrau hat wohl grundlegend dazu beigetragen, die Ehelosigkeit im Hinblick auf das Himmelreich zu verstehen. Der in dieser Weise ehelos lebende Mensch sieht sich in direkter Verbindung zu dem weihnachtlichen Geschehen der Heilsgeschichte, zum göttlichen Erlösungswerk. Die Offenbarungslinie, nochmal, die Offenbarungslinie der Ehelosigkeit, des Zölibats, der Jungfräulichkeit geht zurück und nimmt ihren wirklichen heilsgeschichtlich bedeutendsten Anfang in der jungfräulichen Mutterschaft, ja, der Fruchtbarkeit aus dem Heiligen Geist, nämlich der Gottessohn, aus dem Heiligen Geist, aus der Jungfrau geboren wird. Und jeder ehelos lebende Mensch, um des Himmelreiches willen, jeder Ordensmann, jede Ordensfrau, jeder Priester, jeder, der sich mit ihnen verbindet in dieser Lebensform, hat Anteil und einen direkten Bezug zu diesem Geheimnis von Weihnachten und damit zum Teil des göttlichen Erlösungswerks. Also nicht nur im Hinblick auf das zukünftige Himmelreich, auf das Eschaton, sondern auch zurückblickend auf den Beginn der neutestamentlichen Heilsgeschichte im Weihnachtsgeschehen. Den Aposteln waren diese ganzen Zusammenhänge, als sie die Worte Jesu damals hörten, völlig unbekannt. Die wussten nicht, dass Maria als Jungfrau Jesus geboren hat und diese ganzen Dinge. Zumindest offenbart es uns die Heilige Schrift nicht, und dass sie es wussten. Sie konnten diese Worte eigentlich nur verstehen aufgrund des persönlichen Vorbildes Jesu, der ja selbst die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen gelebt hat. Und erst nach und nach hat sich dann der jungen Kirche die Bedeutung der übernatürlichen Fruchtbarkeit im Heiligen Geist erschlossen. Nach einer kurzen Musikpause schauen wir uns an, was es denn eigentlich genau heißt, um des Himmelreiches willen.
Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Wir befinden uns in unserer Reihe bereits im 14. Teil. Und heute ist unser Referent Pfarrer Christoph Heinzen mit uns eingestiegen in die Lehre des polnischen Papstes, die von der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen handelt. In der Fortsetzung hören wir von Pfarrer Heinzen nun, was der Ausdruck um des Himmelreiches willen bedeutet.
Es geht dabei um die Frage nach der eigentlichen Motivation für diese Entscheidung, ehelos zu leben. Und Jesus stellt diese Frage in einen direkten Bezug zum Reich Gottes, zu dem hin die Ehelosigkeit ein besonders wirksamer und bevorzugter Weg ist. Gerade in dieser Bevorzugung des Zölibats lässt sich der völlige Neuheitscharakter dieser Lehre gegenüber der Lehre des Alten Bundes erkennen, die ja, wie wir schon gehört haben, in keiner Weise Ehelosigkeit als irgendetwas Gutes oder Erstrebenswertes erkannt hatte. Jesus sagt den Jüngern, dass die Ehelosigkeit ein besonders wichtiger und besonders wertvoller Weg zum Ziel des irdischen Lebens ist. Und so darf man einfach sagen, es muss ja wohl auch so sein, wenn Christus selbst für sich diesen Weg gewählt hat. In diesem Fall muss der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ein besonderer Wert zukommen. Diesen Wert erlangt sie, die Ehelosigkeit, weil sie bewusst aus übernatürlichen Beweggründen gewählt wird, weil sie einer übernatürlichen Bestimmung folgt. Einer Bestimmung und einem Beweggrund, der nicht von dieser Welt ist, sondern übernatürlich, über diese Welt hinausragt. Das ist der entscheidende Punkt. Dadurch wird aber auch klar, dieser besondere Weg bedarf einer besonderen Motivation, einer Motivierung, einem Motor, damit sich Menschen dafür in Freiheit entscheiden können, dass Menschen sich dafür entscheiden können, dazu in der Lage sind. Diese Motivation kann nicht allein irdisch-weltlich sein, kann nicht in Geld oder Autos oder irgendeinem weltlichen materiellen Wert bestehen. Diese Motivation muss über diese Welt hinausgehen und damit zu einem gewissen Teil dem Denken und Handeln dieser Welt fremd bleiben. Die permanenten Angriffe auf das zölibatäre Leben innerhalb und außerhalb der Kirche gibt von dieser Wahrheit beredtes Zeugnis. Wer nicht über den Tellerrand dieser Welt, der Immanenz dieser Welt, ein bisschen hinausblickt in die Transzendenz, also in das, was über dieser Welt ist, der kann so eine Lebensform wie Zölibat nicht verstehen, letzten Endes auch nicht annehmen. Zölibat lässt sich nicht irdisch, weltlich, natürlich erklären, sondern steht immer in einem übernatürlichen Zusammenhang. Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ist Frucht eines tiefen Glaubens, ist Ergebnis einer Identifikation mit der Wahrheit und der Wirklichkeit des ewigen Gottesreiches. Ja? Ich identifiziere mich mit dem Reich Gottes, und zwar in seiner Wirklichkeit, in seiner Realität und in seiner Wahrheit. Die Entscheidung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen kann nur aus einer tiefen Verbundenheit mit Christus erwachsen, der selbst diese eschatologische Lebensform gewählt hat. Dem zölibatär Lebenden wird eine besondere Teilhabe am Geheimnis der Erlösung ermöglicht. Diese Motive müssen die wesentlichen Beweggründe für diese Entscheidung sein. Diese Motive müssen die wesentlichen Motive und Motivationen für diese Entscheidung sein. Nicht eine Ablehnung der Ehe oder irgendwelche anderen weltlichen Hintergründe. Wenn es diese ehrlichen, ernsthaften und überzeugten Motiven, die übernatürlich sind, nicht gibt, dann, so ist es ganz klar, wird ein Mensch diese Berufung nicht leben können. Er wird dabei scheitern müssen. Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist, sagt Jesus. Erfassen bedeutet hierbei weniger ein intellektuelles Verstehen, sondern vielmehr ein Akt der Gnade, ein charismatisches, ein gnadenhaftes Geschehen, ein Gnadenmoment, in dem der Mensch fähig wird, eine freie Entscheidung für die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen zu treffen, nachdem er im tiefsten Sinne das Motiv dahinter verstanden und für sich angenommen hat. Die menschliche Entscheidung des Einzelnen ist demnach eine persönliche Antwort auf einen übernatürlichen Beweggrund. Nun kann ich als Betroffener natürlich auch sagen, dass dieses Verständnis des tiefsten Sinns dessen, was Ehelosigkeit ist, natürlich auch im Leben dieser Form jeden Tag mehr erwächst und natürlich nicht schon bei der Entscheidung, wenn man noch jung ist, schon ganz und gar vorhanden und fertig ist. Immer mehr im Leben in dieser Lebensform, im Leben, in diesem Stand, entdeckt man immer mehr, was alles dahinter steckt und was eigentlich der tiefste Sinn ist, und kann das immer wieder neu auch entdecken und auch immer wieder Neues entdecken. Das ist klar, so wie das in der Ehe auch ist, auch da entdeckt man immer wieder neu die Würde dieser Lebensform. Also man ist dann nie schon bei der ursprünglichen Entscheidung fertig. Aber man sollte schon diese Motivlage klar haben, dass es um das Übernatürliche letzten Endes geht und nicht weltliche, persönliche, emotionale Gründe, was auch immer, den Ausschlag geben. Nun könnte man meinen, dass diese Verkündigung der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen der ganzen Lehre Jesu vom Anfang und der in die Schöpfung hineingelegten Berufung zur Ehe widerspricht, dass Jesus sich quasi selbst widerspricht. Wenn er auf der einen Seite sagt, dass alle Menschen qua Schöpfung von Anfang an zur Ehe berufen sind, wenn in Genesis 2 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt, und auf der anderen Seite, 3-4 Verse später, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen als eine Form neu ausruft, gegenüber den Jüngern und gegenüber der jungen Kirche. Auf der anderen Seite helfen uns doch aber nicht nur die Worte Jesu über die Ehe, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen zu begreifen, sondern die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen wirft doch auch ein besonderes Licht auf die Ehe, das, was ich mit gegenseitiger Verbindung und gegenseitigem Aufeinander bezogen sein schon eben angedeutet habe. Wir dürfen nicht dem Gedanken auf den Leim gehen, dass Ehe und Ehelosigkeit sich gegenüberstehen und die Entscheidung für das eine die Ablehnung des anderen impliziert, mit einschließt. Deswegen erläutert Johannes Paul in Katechese 77, da sind wir jetzt, den gegenseitigen Bezug der beiden Lebensformen und dass das Wort "Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt" nicht im Widerspruch steht zur Entscheidung, freien Entscheidung, auf die Ehe zu verzichten. Warum? Das ist ganz spannend. Wenn Jesus die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen verkündet, erkennt er alles voll und ganz an, was der Schöpfer von Anfang an in Mann und Frau hineingelegt hat. Es geht bei der Entscheidung für die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen nicht um eine Entscheidung gegen mein Mann oder Frau sein oder gegen einen Teil meines Mann oder Frau seins. Wer in dieser besonderen Form Gott folgt, bewahrt die volle Wahrheit seiner Menschlichkeit als Mann und als Frau, als von Gott erschaffene Person. Der zölibatär Lebende bleibt voll und ganz Mann und Frau, so wie er und sie von Anfang an in der Schöpfung erdacht worden sind. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen richtet sich also nicht gegen die ursprüngliche Schöpfung, sondern bewahrt sie in allen Bereichen, einschließlich der Hinortung des Menschen auf Gemeinschaft. Es geht darum, dass ein Mensch ganz bewusst das aufgibt, was nach dem Willen des Schöpfers selbst im Menschen zur Ehe führt und dem Ruf zur Ehelosigkeit folgt. Ja, ein bewusstes Aufgeben dessen, was im Menschen zur Ehe führt. Die Worte Christi gehen ganz und gar hinein in die bestehende Realität des Mannes, der auf die Frau ausgerichtet ist, und die Frau, die auf den Mann ausgerichtet ist. Diese Natur des Menschen bleibt natürlich. Durch die Gnade und den Ruf Gottes wird dieser Mensch jedoch befähigt, der Mensch, der diesen Ruf erhält, eine neue und erfülltere Form der zwischenmenschlichen Gemeinschaft mit den anderen zu entdecken. Den Ruf aus der Einsamkeit in die Communio, in die Gemeinschaft zu gelangen, auf eine andere, auf eine tiefere und erfülltere, eine neue Form für sich in Anspruch zu nehmen. Die Verwirklichung des Gottesreiches, des Reiches Gottes, also des Himmelreiches, kann sich auch nur in Form der Gemeinschaft vollziehen, indem der Zölibatäre, so steht es in Gaudium et Spes 24, Zweites Vatikanum, indem der Zölibatäre zur aufrichtigen Hingabe für die anderen wird. Zur aufrichtigen Hingabe für die anderen wird. Er oder sie verzichtet freiwillig auf die Ehe, verzichtet auf die sexuelle Vereinigung und alles, was im menschlichen Leben und Zusammenleben irgendwie damit verbunden ist. Jesus begreift, laut Johannes Paul II., die Bedeutung dieses Verzichts in allen Dimensionen, auch in Bezug auf das Gut, das Ehe und Familie aufgrund ihrer göttlichen Einsetzung darstellen. Es ist ein wirklicher und wahrer Verzicht auf etwas Gutes, was in die Schöpfung hineingelegt ist. Das Heraustreten aus dieser, wir sagen mal, normalen, üblichen Konstellation ist mit einer gewissen Selbsthingabe verbunden, auch mit weiteren Konsequenzen, Verzichtleistungen und freiwilligen Opfern. Tja, und da haben wir ein Problem. In einer Welt, in der Opfer und Verzicht kaum noch ein Platz eingeräumt wird, bleiben natürlich auch die Berufungen zum zölibatären Leben auf der Strecke, weil genau diese Berufung Opfer und Verzicht beinhaltet. Vergessen wir nicht, der Mensch, der zu dieser besonderen Entscheidung berufen wird, ist und bleibt der geschichtliche Mensch mit seiner dreifachen Begehrlichkeit. Dieser Mensch wird zu zur Ehelosigkeit berufen. Kein überirdisches sonst wie Wesen, sondern wirklich der geschichtliche Begehr, von der Begehrlichkeit betroffene Mensch, der wird berufen. Und die Anthropologie des geschichtlichen Menschen wird nicht einfach so abgelöst durch die Anthropologie der Auferstehung. Die Auferstehung erscheint aber als anknüpfende Perspektive. Genau wie Ehemann oder Ehefrau muss der Zölibatäre seine Entscheidung dadurch verwirklichen, dass er die Begehrlichkeit den geistlichen Kräften der Erlösung unterordnet. In diesem Kampf sind Eheleute und Zölibatäre auf einem gemeinsamen Schlachtfeld. Unterschiedlich ist nur die Art des gewählten Gutes und die Verantwortung dafür. Die Rede des Herrn von der außergewöhnlichen und besonders bedeutsamen Berufung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen lässt einen höheren Wert dieser Berufung gegenüber der Ehe durchscheinen, auch wenn Jesus das so nicht direkt ausspricht. Aber man kann es aus seinen Worten herauslesen. Erst Paulus wird später im 1. Korintherbrief Kapitel 7 von der Ehe als richtiger Handlung und der freiwilligen Ehelosigkeit als besserer Handlung sprechen. Doch diese auch in der kirchlichen Tradition verwurzelte Überlegenheit, in Anführungszeichen von Johannes Paul II. Gesetzt, Überlegenheit der Ehelosigkeit über die Ehe bedeutet niemals eine Entwertung der Ehe oder eine Verkürzung ihres eigentlichen Wertes, auch wenn das in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte manchmal vielleicht so gesehen und auch verkündet wurde. Der Vorrang der Jungfräulichkeit lässt sich einzig und allein vom Motiv des Himmelreiches herleiten. Das ist der einzige Grund, auf dessen eine Höherwertigkeit und ein Vorrang darauf begründet werden kann. Wie das genau zu verstehen ist und wo man da genau differenzieren muss, das werden wir uns in der nächsten Sendung am 26. Oktober gemeinsam genauer anschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und das Zuhören.
Und ein Dankeschön Ihnen, Pfarrer Christoph Heinzen, für diesen 14. Teil in der Serie über die Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Ich denke, wir freuen uns alle schon auf die Fortsetzung und sind sehr gespannt, wie es da genau weitergeht, gerade auch mit diesem Paulus-Zitat, das ja immer wieder auch die Theologen zum Nachdenken gebracht hat. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Heinzen.
Gerne.
Ich danke Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Gabi Fröhlich. Und damit dieser Nachmittag auch wirklich gut gesegnet sei, bitten wir Pfarrer Heinzen noch um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch alle auf die Fürsprache des heiligen Papstes Johannes Paul II., der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.